So, nachdem wir uns über die Person Gedanken gemacht haben, über die Einstellung, so sind wir jetzt bei den Schritten. Und ich möchte euch so 10 Schritte vorstellen, so manche intensiver, manche weniger intensiver, weil bei manchen Schritten braucht man ein bisschen mehr Hintergrund und deswegen ist aber ist überhaupt kein Problem. Ich möchte euch einfach einige Werkzeuge an die Hand geben, mit denen könnt ihr arbeiten, mit denen könnt ihr es ausprobieren und schauen, hilft es euch, den Bibeltext zu arbeiten, besser zu verstehen. Es gibt so eine gewisse Reihenfolge, die man beim Studium der Bibel beachten muss. Das erste ist, wir schauen, was steht da. Nachdem wir entdeckt haben, was überhaupt da steht, dann überlegen wir uns, was bedeutet das? Und nachdem wir uns überlegt haben, was das bedeutet und uns damit auseinandergesetzt haben, fragen wir uns, und wie können wir es anwenden? Auf mich und eben auf die anderen. Und diese Reihenfolge halte ich für wichtig. Weil wir sind oft sehr schnell dabei, sofort, okay, was hat das praktisch jetzt mit mir zu tun oder was könnte ich den anderen jetzt weitergeben? Und lesen auch oft die Bibelstelle so, oder? Gerade beim Vorbereiten für eine Predigt, bei der Vorbereitung für eine Jugendstunde, für eine Kinderstunde, für einen Frauenkreis. So, oh, ich habe ein Thema. Okay, und jetzt, was könnte ich denn sagen? Und dann liest man und dann hofft man, jetzt finde ich jetzt, was ich denn sagen kann. Oder man hört etwas, oh ja, gut, das kann ich denn dann weiter sagen. Das ist jetzt nicht komplett falsch. Ja, genau, aber wir müssen, erstmal gehen wir von einem Text aus. Deswegen, wir zwingen uns zu sagen, okay, wir sagen denen nicht coole Gedanken, die ich gerne, oder gute Gedanken, die ich gerne weitergeben würde, und dann suche ich noch eine passende Bibelstelle dazu, sondern ich nehme mir eine Bibelstelle und dann sage ich denen das. Aber bevor ich das tue, muss ich schauen, was steht eigentlich da. Und das nimmt viel Zeit und sollte viel Zeit einnehmen. Und darum fangt so früh, wie es nur geht, an. So, wenn ihr wisst, okay, ich habe da irgendwo mal deine Predigt oder eben eine Bibelarbeit, so früh wie möglich anfangen, weil dieser erste Schritt, anschauen, was da steht, da ist ein bisschen intensiv, da muss man immer wieder und immer wieder und immer wieder hinschauen. Das heißt, lesen, 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 lesen. Wie viel waren es? 4-mal plus 3-mal. Also 7-mal wäre gut. Mindestens. Perfekt wäre es doppelt so viel. 14-mal dann. Lesen, lesen, lesen. Und beim Lesen immer beobachten, genau hinschauen, präzise hinschauen, nicht oberflächlich. Ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht. Wer schaut mal einen Film 2-mal an? Ja? Ich muss immer wieder Trickfilme mit meinen Kindern mehrmals anschauen. Ich mag Trickfilme, ich schaue sie gerne. Beim ersten Mal ist gut, dann habe ich gelacht und ist gut. Und beim zweiten Mal, okay, Papa, wir können nochmal anschauen, nochmal. Und dann beginne ich und dann gucke ich nicht mehr auf das, was eigentlich ist, sondern gucke ich so ein bisschen drumherum und denke, oh, das habe ich auch gar nicht gesehen. So, wenn man sich nicht mehr auf eine Sache fixiert, wenn man sagt, okay, das habe ich jetzt angeschaut, jetzt gucke ich mal, was macht das Sid daneben noch? Kennt ihr Sid von Ice Age? Nein? Doch? Okay. Und dann, oh, da gibt es witzige Dinge, und dann denke ich, oh, cool. Und dann habe ich sehr oft angeschaut. Also präzise hinschauen, genau hinschauen, mehrmals hinschauen. Ich möchte mit 2 Geschichten einsteigen, um euch dafür zu sensibilisieren. So, einen erzähle ich, die zweite liest die Lilly, weil der Text so lang ist. Ich glaube, es ist besser, wenn sie es liest als ich. Ein Professor, ich glaube, für Medizin, hat auch so eine Klasse doziert und die saßen da und es ging darum, um Diagnosen, wie man Diagnosen stellt über Krankheiten. Dann hat er so ein Reagenzglas, sowas Ähnliches rausgeholt mit ganz komischen, trüben Brühe drin oder keine Ahnung, was da drin war. Und dann steckte seinen Finger in den Glas und lutschte ihn ab und sagte, okay, jetzt Diabetes. Ich möchte euch bitten, jetzt alles Gleiche zu tun, was ich getan habe, weil wir üben, ob wir dann die Krankheit da diagnostizieren können, wenn man. Und da gibt es so durch die Reihen allen Studenten und die sitzen da und jeder diese eckigen Dinge. Und nachdem das Glas komplett rumgegangen, alle dann rumgelutscht haben an dieser ekligen Flüssigkeit, kommt sie zurück und sagt, okay, das ist die erste Lektion, genau hinschauen. Denn wenn ihr aufmerksam gewesen wärt, hättet ihr gesehen, dass ich mit dem Zeigefinger reingetaucht habe, aber mit dem Mittelfinger abgelutscht habe. So, das ist genau hingucken. Ja, präzise beobachten und Dinge genau wahrnehmen. Ein anderes Beispiel, wie man so seine Augen schärft oder die Sinne schärft, um genau hinzuschauen und immer wiederholt hinzuschauen, was wirklich für mich mit der Schlüssel zum Entdecken der biblischen Botschaft ist. Kannst du das vorlesen, eine Geschichte? Wiederum über einen Studenten, der bei einem sehr weisen Professor gelernt hat. Steht übrigens in dem Buch, das unter anderem von John MacArthur rausgebracht ist, Biblisch Predigen, die Geschichte ist da.
Der Student der Fisch und Professor Agassiz. Es ist über 15 Jahre her, dass ich das Labor von Professor Agassiz betrat und ihm sagte, ich hätte mich an der Wissenschaftlichen Hochschule als Student der Naturwissenschaften eingeschrieben. Er stellte mir ein paar Fragen darüber, was meine Ziele seien, über meine allgemeinen Vorlieben, auf welche Weise ich das Wissen zu nutzen gedächte, das ich erwerben würde und schließlich, ob ich einen besonderen Wissenschaftszweig zu studieren wünsche. Auf die letzte Frage antworte ich, dass ich zwar in allen Bereichen der Zoologie eine gute Grundlage erwerben, mich aber besonders den Insekten widmen wolle. Wann wollen Sie anfangen, fragte er. Jetzt, antwortete ich. Das schien ihn zu freuen und mit einem energischen sehr gut langte er von einem Regal ein riesiges Glas herunter, das voller Präparate in gelbem Alkohol war. Nehmen Sie diesen Fisch, sagte er, und schauen Sie ihn sich an. Man nennt ihn Hemulon, Grunzerfisch. Das ist eine Gattung aus der Ordnung der Barschartigen. Ich werde Sie hin und wieder fragen, was Sie entdeckt haben. Mit diesen Worten verließ er mich, kehrte aber augenblicklich zurück, um mir ausdrückliche Anweisungen zu erteilen, wie ich etwa mit dem mir anvertrauten Objekt umzugehen hätte. Niemand ist zum Naturforscher geeignet, so sagte er, der nicht weiß, wie man Präparate pfleglich behandelt. Ich sollte den Fisch zur Beobachtung auf eine Blechschale legen und gelegentlich mit Alkohol aus dem Glas befeuchten. Dabei sollte ich stets darauf achten, dieses mit dem Pfropfen wieder fest zu verschließen. Zu jener Zeit gab es noch keine Glaspfropfen oder elegant geformte Ausstellungsgläser. Alle Studenten aus früheren Tagen werden sich an die riesigen Glasflaschen ohne Hals erinnern und an ihre undichten, wachsverschmierten Korken, die von Insekten halb zerfressen und mit Kellerstaub beschmutzt waren. Insektenkunde war eine reinlichere Wissenschaft als Fischkunde. Doch das Vorbild des Professors, der ohne zu zögern bis auf den Grund des Glases griff und den Fisch hervorlangte, wirkte ansteckend. Und obwohl dieser Alkohol einen sehr altertümlichen und fischähnlichen Geruch hatte, wagte ich in diesen heiligen Halle nicht den geringsten Ekel zu zeigen und behandelte den Alkohol, als sei er reines Wasser. Dennoch überkam ich vorübergehend ein Gefühl der Enttäuschung, denn ein Fisch anzustarren gebührt sich nicht für einen leidenschaftlichen Insektenkundler. Meine Freunde daheim waren ebenfalls nicht begeistert, als sie bemerkten, dass der Duft, der mir wie ein Schatten folgte, auch nicht mit Unmengen von Kölnischwasser übertönt werden konnte. In 10 Minuten hatte ich alles gesehen, was man an diesem Fisch sehen konnte, und begann den Professor zu suchen. Dieser jedoch hatte das Museum verlassen, und als ich zurückkehrte, nachdem ich bei einigen der sonderbaren Tiere verweilt hatte, die im Obergeschoss gelagert wurden, war mein Präparat völlig ausgetrocknet. Ich schüttete die Flüssigkeit über den Fisch, als gälte es ihn aus einem Ohnmachtsanfall wieder zu beleben, und wartete besorgt darauf, dass seine normale, feuchte Gestalt wiederkehrte. Nachdem diese kleine Aufregung vorbei war, gab es nichts weiter zu tun, als erneut meinen stummen Freund unentwegt anzustarren. Eine halbe Stunde verging, eine ganze, noch eine weitere Stunde. Der Fisch begann mir verhasst zu werden. Ich drehte und wendete ihn in alle Richtungen. Ich sah in sein Gesicht, es sah scheußlich aus. Von hinten, unten, oben, von der Seite, aus der Dreiviertelansicht, alles sah gleich grässlich aus. Ich war verzweifelt. Zu früher Stunde beschloss ich, dass es Zeit zum Mittagessen sei. Somit und mit unendlicher Erleichterung wurde der Fisch in sein Glas zurückbefördert und für eine Stunde war ich frei. Als ich zurückkehrte, erfuhr ich, dass Professor Agassiz im Museum gewesen, aber wieder fortgegangen war und für mehrere Stunden nicht zurückkehren würde. Meine Mitstudenten waren zu beschäftigt, als dass man sie durch fortwährende Unterhaltung hätte stören dürfen. Langsam zog ich diesen abscheulichen Fisch hervor und mit einem Gefühl der Verzweiflung sah ich ihn wieder an. Ich durfte keine Lupe benutzen, Hilfsmittel jeglicher Art waren verboten. Meine beiden Hände, beide Augen und der Fisch. Es schien ein äußerst begrenztes Gebiet zu sein. Ich steckte meinen Finger in seinen Rachen, um zu fühlen, wie scharf seine Zähne seien. Ich begann, die Schuppen in den verschiedenen Reihen zu zählen, bis ich davon überzeugt war, dass dies Unfug sei. Zuletzt kam mir ein glühender Geistesblitz. Ich sollte den Fisch zeichnen. Und nun begann ich mit Erstaunen, neue Eigenschaften an dieser Kreatur zu entdecken. Genau in diesem Moment kehrte der Professor zurück. Das ist recht so, sagte er. Mit dem Bleistift sieht man besser. Ich freue mich auch zu sehen, dass Sie Ihr Präparat feucht halten und die Flasche verschlossen haben. Zu diesen ermutigenden Worten fügt er noch hinzu: Nun, wie sieht's aus? Aufmerksam lauschte er meiner kurzen Trockenübung über den Aufbau der Körperteile, deren Namen mir noch unbekannt waren. Die gefransten Kiemenböden und beweglichen Kiemendeckel, die Poren am Kopf, die fleischigen Lippen und lidlosen Augen, das Seitenlinienorgan, die stachelige Rückenflosse und der gegabelte Schwanz, der gedrungene und gewölbte Körper. Als ich geendet hatte, zögerte er, als ob er noch mehr erwarten würde. Schließlich, mit einem Tonfall der Enttäuschung, sagte er: Sie haben nicht besonders sorgfältig hingesehen. Warum, fuhr er in noch ernsteren Ton fort, haben Sie eines der auffälligsten Merkmale dieses Tieres nicht erkannt? Es steht Ihnen schlicht und einfach genauso vor Augen wie der Fisch selbst. Sehen Sie noch einmal hin, sehen Sie noch einmal hin, sprach's und ließ mich allein in meinem Elend zurück. Ich war pikiert, ich war gekränkt, immerzu dieser elende Fisch. Doch nun setzte ich mich entschlossen an meine Aufgabe und deckte eine neue Eigenschaft nach der anderen, bis ich einsah, wie berechtigt die Kritik des Professors gewesen war. Der Nachmittag verging wie im Fluge und als dieser sich dem Ende zuneigte, erkundigte sich der Professor: Erkennen Sie es jetzt? Nein, antwortete ich, sicherlich nicht, aber ich verstehe, wie wenig ich bisher erkannt habe. Das ist das Zweitbeste, sagte er mit ernster Stimme. Doch ich will Sie jetzt nicht anhören. Legen Sie Ihren Fisch ab und gehen Sie nach Hause. Vielleicht haben Sie morgen früh eine bessere Antwort parat. Ich werde Sie fragen, bevor Sie sich den Fisch ansehen. Das war befremdlich. Nicht nur, dass ich die ganze Nacht an meinen Fisch denken und ihn, ohne das Objekt vor Augen zu haben, in Bezug darauf studieren musste, was wohl diese unbekannte, aber augenfälligste Eigenschaft sein möge. Außerdem sollte ich, ohne meine neuen Entdeckungen überprüfen zu können, am nächsten Tag genau Bericht darüber erstatten. Ich hatte ein schlechtes Gedächtnis. Daher befand ich mich, während ich in Charles River entlang ging, nach Hause, angesichts meiner doppelten Ratlosigkeit in einem verwirrten Zustand. Die herzliche Begrüßung durch den Professor am nächsten Morgen war beruhigend. Er war anscheinend genauso wie ich darum besorgt, dass ich selbst sehen sollte, was er sah. Meinen Sie vielleicht, fragte ich, dass der Fisch symmetrisch aufgebaut ist und paarweise Organe besitzt? Sein durch und durch erfreutes Natürlich, natürlich, entschädigte mich für die schlaflosen Stunden der vergangenen Nacht. Nachdem er, wie er stets zu tun pflegte, voller Freude und Begeisterung eine Rede darüber gehalten hatte, wie wichtig dieser Punkt sei, wagte ich zu fragen, was ich als Nächstes tun solle. Oh, betrachten Sie Ihren Fisch, sagte er und ließ mich wieder mit meinen Gesellschaften allein. In weniger als einer Stunde kehrte er zurück und hörte sich meinen neuen Katalog an. Das ist gut, wiederholte er. Aber das ist noch nicht alles. Machen Sie weiter. Und so hielt er mir während drei langer Tage diesen Fisch vor Augen und verbot mir, irgendetwas anderes anzuschauen oder irgendein technisches Hilfsmittel zu benutzen. Schauen Sie hin, schauen Sie hin, schauen Sie hin. Das war seine wiederholte Anordnung. Diese Lektion war die beste Lektion über Insektenkunde, die ich je hatte. Eine Lektion, die die Details jedes folgenden Forschungsobjekts beeinflusste. Sie war ein Vermächtnis, das der Professor mir wie auch vielen anderen hinterlassen hat und das von unschätzbarem Wert ist, das wir nicht kaufen können, das wir nicht missen mögen. Ein Jahr später erlaubten ein paar von uns sich den Spaß, mit Kreide exotische Tiere auf die Tafel des Museums zu kritzeln. Wir zeichneten Seesterne im Parademarsch, Frösche in Kriegsschlachten, hydraköpfige Würmer, stattliche Krebse, die auf ihrem Schwanz standen und Regenschirme in die Höhe hielten, sowie groteske Fische mit weit aufgerissenem Maul und Glotzaugen. Der Professor kam kurz darauf herein und war wie jedermann über unser Experiment amüsiert. Dann sah er sich die Fische an. Jeder einzelne davon ist ein Kunstfisch, sagte er. Herr So und So hat sie gezeichnet. Das stimmte. Und bis zum heutigen Tag kann ich, wenn ich einen Fisch zu zeichnen versuche, nichts anderes zustande bringen als Kunstfische. Am vierten Tag wurde ein zweiter Fisch aus derselben Gattung neben den ersten gelegt und ich wurde gebeten, die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede zwischen beiden aufzuzeigen. Einer folgte auf den anderen, bis die gesamte Familie vor mir lag und eine ganze Legion von Gläsern auf den Tisch und die mich umgebenden Regale füllte. Der Gestank war zum Wohlgeruch geworden. Und selbst heute noch weckt der Anblick eines alten, 6 Zoll großen, von Würmern zerfressenen Korkens in mir die Erinnerung an jenen Geruch. Die gesamte Gattung der Grunzerfische wurde auf diese Weise zur Begutachtung herangezogen. Egal, ob ich damit beschäftigt war, die inneren Organe zu sezieren, das Skelett zu präparieren und zu untersuchen oder die verschiedenen Körperteile zu beschreiben. Wenn Professor Agassiz die Methode lehrte, Fakten zu beobachten und systematisch einzuordnen, begleitete er dies stets mit der eindringlichen Ermahnung, sich damit allein nicht zufrieden zu geben. Fakten sind Unfug, würde er sagen, solange man sie nicht mit irgendeinem allgemeinen Gesetz in Zusammenhang bringen kann. Am Ende von 8 Monaten zögerte ich beinahe, diese Freunde zu verlassen und mich den Insekten zuzuwenden. Doch was ich durch diese außerhalb meines Fachgebiets liegende Erfahrung gelernt hatte, war von größerem Wert als Jahre spätere Forschung in meinen Lieblingsfächern. Wendet man dieselbe Art von ausdauerndem Nachdenken auf die Heiligen Schriften an, so wird dies letzten Endes noch mehr bleibenden Nutzen bringen, der sich bis in die Ewigkeit erstreckt.
So gut hätte ich es nicht lesen können. Aber ich finde, diese Geschichte bringt es gut auf den Punkt. So, was bedeutet zu beobachten und immer wieder zu beobachten? Und vor allem erstmal ohne Hilfsmittel. Nur das, was man hat. Nicht sofort ins Regal zu gehen, nicht sofort ein Kommentar, ein Lexika oder was weiß ich zu nehmen, sondern einfach selber noch genau hinzuschauen. Und vor allem, das fand ich gut, die Enttäuschung vom Professor, als er dann gedacht hat, er hat es jetzt entdeckt, sagt, du hast die Hauptsache nicht entdeckt. Und als John MacArthur in diesem Buch schreibt, habe ich mich erinnert an einen Vortrag von ihm, von dem er selbst erzählt hat, als er ein Student war am Seminar und die erste Predigt vor dem ganzen Kollegium halten durfte. Von allen Studierenden, das ist ein großes Seminar in den USA, und von allen Professoren. Und er hatte einen Lieblingsprofessor, wegen dem ist er überhaupt an dieses Seminar gegangen, da hieß, glaube ich, Hengstenberg. So einer, der über 30 Sprachen, glaube ich, gesprochen hat und so. Also ein Wahnsinns, ja, auf jeden Fall. Und er wollte ihn beeindrucken, hat sich viel Zeit, 30 Stunden der Vorbereitung genommen, musste über 2. Samuel 7, glaube ich, den Text predigen, über den bunten David, den Gott schließt. Einer deiner Nachkommen, der nach dir kommen wird, so, das ist diese Stelle. Und dann sagt er, hat er die Predigt gehalten und letztendlich sagte er, mir war egal, was die anderen über mich gedacht haben, die haben es alle gut aufgenommen, fanden toll, haben ihm gutes Feedback gegeben, aber er wollte wissen, was sagt dieser Hengstenberg über seine Predigt, wie fand er es, und dann sagt er, und hinten saßen sie alle da und die ganzen Professoren haben da Notizen gemacht und er sagt, da kam sein Professor vorbei, also dieser Hengstenberg hat ihm das Blatt Papier, glaube ich, gegeben, macht Aufstand, nichts drauf, hat in sein Büro zitiert und dann hat er ihn angeschaut und gesagt, mach das nie wieder. Das war sein, mach das nie wieder. Und er sagt, du hast die Hauptbotschaft nicht verstanden. Dann sagt er, wie kann man über einen Text predigen und die Hauptbotschaft nicht verstehen? Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Dann 30 Stunden sich vorbereitet, über Dinge geredet, aber sagt, die Hauptbotschaft, was ist da eigentlich der Punkt, nicht gesehen. Und das ist, darum geht es, was ist das Eigentliche? Und da muss man genau hinschauen und nochmal hinschauen und nochmal hinschauen. Und das beginnt mit Beobachten. Und ich möchte jetzt mit euch den Text, oder bevor wir den Text, den wir miteinander beobachten, und ihr habt ja hoffentlich zu Hause schon wie diesen Fisch beobachtet, diesen Text, schlagt man mir erstmal zuerst Matthäus 13 auf, nicht Matthäus 8, Matthäus 13. Vers 52 ist ein guter Vers, ist der diejenigen beschreibt, die Jesus gehören, die zum Glauben gekommen sind, die Anteil haben an dem Reich Gottes, Anteil haben am Geist Gottes und die befähigt werden, Dinge zu sehen, die man sonst nicht sieht. Schaut mal, was Jesus über solche sagt, ab Vers 52, Kapitel 13. Er sagt zu den Vers 51, vielleicht nehmen wir noch mit, habt ihr das alles verstanden? Spricht zu den Jüngern, vorher hat er über das Reich Gottes gelehrt. Und sie sagen, sie haben, ja, haben wir verstanden, alles klar. Dann sagt der Vers 52, er aber sprach zu ihnen, darum ist jeder Schriftgelehrter, und wir können sagen Ausleger der Bibel, der ein Jünger des Reiches Himmel geworden ist, wir können sagen, der wiedergeboren ist, der zum Glauben gekommen ist, der Christus erkannt hat, gleich einem Hausherrn oder eben Verwalter, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorbringt. Das ist einer, der gibt einen Schatz und er holt raus und es ist neu und obwohl es, und es, auf einmal entdeckt er neue Dinge und auch alte Dinge Und, oder andersrum, es ist neu und obwohl es eigentlich gar nicht neu ist, das ist schon lange da, es lag da schon lange in dieser Schatztruhe. Aber er entdeckt das jetzt neu, er hebt das jetzt neu und sagt, oh, so haben wir es noch nie gesehen. Oh, das ist mir voll entgangen. Da unten rechts, das lag ja die ganze Zeit da. Er hebt es und das ist das gleich ein Jünger des Reiches Gottes, einer, der jetzt den Schlüssel dazu hat, der den Zugang zu diesem Wort hat, der gleicht einem, der einen Schatz hat. Und da darf er heben, Neues und Altes darf er hervorheben. Und das ist was Wunderbares. So, das sollte uns wieder kurz abholen und in die Thematik, in das Werkzeug Beobachtungen. Und ich habe euch als Hausaufgabe Matthäus 8 gegeben. Matthäus 8, die Verse 18 bis 27, richtig? Und ich hoffe, ihr habt das, wir haben jetzt eine lange Zeit gehabt, ist fast schon zu lange, die Spannung baut da ein bisschen ab, aber ich hoffe, ihr habt Beobachtungen gemacht. Und jetzt möchte ich mit euch einfach sammeln. Wir wollen einfach sammeln, was habt ihr da beobachtet? Was habt ihr entdeckt bei diesem Vers? Und ich werde das immer wieder kurz kommentieren, wenn es notwendig ist. Wenn nicht, dann wir sammeln einfach und dann sage ich etwas zu Beobachtung noch mehr. Und dann gehen wir weiter zum nächsten Schritt. Okay, also, was habt ihr entdeckt? Einfach frei raus, okay? Ihr müsst nicht strecken. Bitte? Jesus sieht die Volksmenge. Okay, gut. Das ist schon, ich finde das gut formuliert. Okay, ich sage gleich warum. Nee. Oder sah oder sieht die Volksmenge, ist überhaupt kein Problem.
Der Text wird auch mehrmals die Zeit verändert, das ist mir aufgefallen.
Okay, Zeitform wird verändert.
Ja. Spricht und sprach zum Beispiel.
Okay. Okay, notieren. Warum verändert sich die Zeitform? Okay, das ist eine Beobachtung. Das ist eine Beobachtung. Genauso, weiter geht's. Okay, zwei Ufer. Okay. Vers 23 heißt es, und als er ins Boot. Okay, zwei Ufer. Welche Ufer, gell? Wo liegen die? Von wo nach wo? Okay, weiter. Okay, das ist ein Befehl, kein Angebot, keine Frage, sondern erstmal mal ein Befehl, was das auch immer bedeuten mag. Wichtig jetzt ein Punkt, und das ist, wir erklären jetzt nicht, okay? Man ist, das ist so in einem drin sofort, ja, aus dem und dem Grund, nein, jetzt, wir erklären nicht, wir gucken hin, was steht da und notfalls oder gegebenenfalls wir stellen Fragen. Warum steht es da? Weil das ist etwas, was uns dahin führen soll, später zu sagen, und jetzt wollen wir es verstehen. Was ist das für ein Boot? Was ist das für ein Ufer? Warum befehlt er? Warum macht er kein Angebot? Das sind die Fragen, die sich nach den Beobachtungen stellen und denen muss man dann hinterhergehen. Da muss man entscheiden, was gucke ich jetzt mir an? Ich hab ja nicht mein Leben lang Zeit, Matthäus 8 bis 18 bis 27 zu studieren. Man könnte es machen, wie mit dem Fisch. Aber da muss ich später Entscheidungen treffen. Aber ich muss erstmal sammeln, okay?
Auf jeden Fall, Jesus hat eine Reise vor und diese Begebenheit, diesen Einschub, das auf seiner Reise stattfindet.
Das ist eine Feststellung oder das ist Auslegung, was du gerade schon machst.
Aha.
Genau, Wind und Wellen gehorchen ihm.
Er ist müde.
Der Schriftgelehrte spricht Jesus mit Meister an.
Es ist nicht nur ein normaler Mensch, es ist ein Schriftgelehrter, der kommt.
Ein Schriftgelehrter?
Vers 27 heißt es die Menschen. Davor sind es ja die Jünger im Boot und auf einmal sind es die Menschen.
Okay. Wer sind diese Menschen?
Ja.
Sehr gut. Und haut ab. Ja, genau. Bisschen unhöflich, gell? Genau. Genau. Okay. Seine Antworten. Genau. Was ist das? Wie redet er? Was, Vergleiche, wie nennt man das? Beispiele, Gleichnisse, gell? Das ist das, was bei Jesus ja oft vor, er redet in Gleichnissen. Wir nehmen einfach wahr und weil man ja oft, gerade wenn man so aufwächst in der Gemeinde und man hat ja solche Texte ja schon oft gelesen, ja, Sturmstillung, alles klar. Ja, Jesus hat befohlen, der Sturm hat aufgehört. Wir wissen das. Aber gerade das ist ja die Gefahr, dass man im Wissen, was da eigentlich drinsteht, dass man nicht genau hinschaut, was da wirklich dasteht. Und da muss man im Prinzip jeden Stein umdrehen und drunter mal schauen. Okay? Okay, Bezeichnung Kleingläubigen. Muss aber einen tiefen Schlaf gehabt haben. Ja? Mhm, genau. Nachfolge.
Jesus ging zuerst auf das Boot.
Mhm.
Wie die Nachfolge ausgesehen hat oder wie was das für Konsequenzen hat.
Da merkt man schon, dass der Viktor halt schon öfter predigt und lehrt. Du bist schon zu schnell. Das ist zu schnell. Das ist nicht falsch. Das ist nicht falsch. Ich verstehe mich bitte nicht falsch, dass diese Dinge, diese Rückschlüsse, diese Erklärung, diese Gedanken, das gehört dazu, das muss man machen. Nur ich mache jetzt bewusst mit euch langsamer. So, beim schnellen Machen macht man das zack, 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 zack. Aber beim langsamen nimmt man wahr, was eigentlich dahinter steht. Und das ist jetzt... was ich mit euch einfach üben möchte. Einfach ein bisschen langsamer machen, einfach mal ein paar Dinge in die Hand nehmen und sagen, okay, was haben wir da?
Was versprach sich der hohe Priester davon?
Okay.
Nachfolgen.
Okay. Genau.
Der Vergleich, dass die Füchse Gruben haben und die Vögel im Himmel nestern, ja. Er geht auf Tiere ein und vergleicht sich mit Tieren und legt quasi aber dann gleichzeitig auch den
Der Vergleich zwischen Tierwelt und seinem Leben. Okay, wir haben einen Vergleich.
Ich finde es auch interessant, dass 20 oder 21 Jesus eine Bitte an ihn hat und Jesus versteht die Bitte. Und nachdem er sie furchtsam und kleingläubig genannt hat, steht er es auch.
Bitte?
Also er hat sie ja kleingläubig und furchtsam genannt und erst danach steht.
Mhm. Schaut mal, wir machen gleich weiter, aber ich mache wieder kurz Cut. Was habt ihr jetzt alles angeschaut? Also das, was wir jetzt gerade gesammelt haben, fast. So, wir sind sofort bei der theologischen Ebene, gell? So, warum macht er das? Warum gehen sie? Und das ist richtig. Wie viel Entdeckungen habt ihr machen müssen? Glaube ich 15.
25.
Habt ihr es geschafft?
Ja,
mehr. Mehr, gell? Eigentlich könnten wir jetzt hingehen und sagen, und jetzt nochmal 50. Ja? Und wenn wir fertig sind, nochmal. Wie bei dem Fisch, aber ich habe doch schon alles gesehen. Und dann sage ich, dann geht man einen Schritt zurück und sage, noch nicht so schnell mit eben Anwenden und nicht so schnell mit dem Auslegen der Beobachtung, sondern zurück bis zu der Grammatik, bis zu was für eine Zeitform, wie sind die Sätze aufgebaut. Wir gucken uns nicht nur Inhalt, sondern wir gucken den Abschnitt an. Ich möchte euch ein paar Tipps dazu geben und dann gucken wir uns das nochmal an. Also das erste Mal, ihr merkt schon, lesen, lesen, lesen. Wie oft habt ihr diesen Abschnitt gelesen, um diese Entdeckungen zu machen? Dreimal? Das ist ein bisschen wenig. Dreimal ist definitiv zu wenig. So, lesen, lesen, lesen. Und dann so lesen, dass wenn ihr nach Hause geht oder schlafen geht, der Text vor euch vor Augen steht. Wie dieser Fisch. Deswegen habe ich bewusst euch das vorlesen, weil das ist so die Erfahrung. Oft ist es, gerade mit schwierigen Texten oder die mich herausfordern, oft schlafe ich mit denen im Geist ein und wache mit denen im Geist wieder auf. Die stehen mir vor Augen. Und viele sagen, oder es gibt einige, die sagen, oh, du kennst dich aber in der Bibel gut aus, du weißt, wo die Sachen stehen. Ich habe ein absolut schlechtes Gedächtnis. Ich muss mir Sachen einpauken, wenn ich jetzt Gliederung lernen müsste, Zahlen, Telefonnummern, keine Ahnung. Ich habe absolut schlechtes Gedächtnis. Der Grund, warum ich weiß, wo es in der Bibel steht, weil ich das so oft lese und ich mache meine Augen zu und dann auf einmal sehe ich den Text vor mir. Aber nicht, weil ich so ein Wahnsinnsgedächtnis habe, sondern weil ich das so oft lesen musste. Lesen, lesen, lesen. Und irgendwann mal macht man die Augen zu und dann habe ich den Text. Oben links beginnt alles. Dann sehe ich die Volksmenge, sehe ich Jesus, dann sehe ich den ersten Jünger, zweiten Jünger, dann die Sturmstellung. Dann habe ich das vor Augen. Aber das kommt vom Lesen, 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 Lesen. So blöd, dass es klingt. Lest. Und das... Es gibt nichts Besseres, als die Bibel zu lesen. Ja? Aber das ist ein wichtiger Schlüssel. Und dann stellt Fragen. Welche Fragen können wir stellen? Die typischen Reporterfragen, oder? Ja, genau. Wer? Wo? Was? Wann? Warum? Wem? Wieso? Einfach mal diese Fragen, den Text an den Fragen durchzugehen. Und einfach wahrnehmen, okay, wen haben wir? Wen haben wir in diesem Abschnitt? Wen haben wir alles? Einfach mal aufzählen. Volksmenge, Jesus. Ein Pharisäer. Einen Jünger. Und? Die andere Jünger, okay. Und die Menschen. Jetzt allein, schaut mal, wer spielt alles eine Rolle? Wir schreiben offen. Okay, da haben wir einige an Personen, einige an Bezeichnungen oder wir haben verschiedene Menschen da, verschiedene Personen. Und jetzt ist allein das schon hilfreich, jetzt anzuschauen, wer sind die Volksmenge, woher kommen die? Aus wem besteht diese Volksmenge? Und dann, um das zu beantworten, warum lässt Jesus sie überhaupt, warum lässt er sie stehen? Wer ist dieser Pharisäer? Warum kommt er zu Jesus? Kam immer Pharisäer zu Jesus? Wieso nennt ihn einen Meister Rabbi, wenn er selber ein Meister, ein Rabbi ist, ein Schriftgelehrter? Er bezeichnet Jesus, wieso macht er das? Welche Jünger sind das? Wer ist dieser eine Jünger, der zu Jesus kommt? Ist das ein anderer Jünger wie die Jünger, die dann in ab Vers 23 sind? Welche Jünger hatte Jesus gehabt? Wie viel hat er überhaupt gehabt? 3? 12? 70? Wie viel hat er gehabt? Zu welchen Jüngern gehörte dieser Kandidat hier? So, das sind diese Dinge. Einfach, wenn man sagt, um wen geht es in diesem Text, merkt man, da gibt es verschiedene Gruppen. Wer sind die Leute, die sagen, was ist das für ein Mensch? Woher kommen die? Wo tauchen sie auf? Haben sie da gebadet gerade? Das sind Fragen. Ich stelle mir Fragen und sage, ich schaue mir einfach die Leute an. Die Personen in diesem Text. Und ich nehme mal wahr und ich merke, oh, das gibt es ja viel. Und dann später werde ich darüber Gedanken machen, denken, macht das Sinn, ist es wichtig, nicht wichtig, ich werde Entscheidungen treffen. Aber an dieser Stelle, ich muss einfach mal wahrnehmen, ob vielleicht sagt er, ja, ist doch klar, dass da so viele Leute sind. Ja, ist gut. Aber schreib es mal wenigstens auf und sag, okay, Leute, um wen geht es da? Zack, 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 zack. Hab's auf dem Blatt Papier. So wie der junge Mann mit dem Bleistift. Sieht man besser. Also schreibt es auf. Dann, wann ist das passiert? Sagt der Text etwas? Oh, da muss man nochmal hingucken, gell? Das müssten wir ja nochmal lesen. Oh, okay. Um jetzt das einordnen zu können, was muss man machen, um jetzt diese Frage, wann ist das eigentlich passiert? Was müsste man jetzt machen? Ja, davor lesen. Und dann wird man davor liest, welche Frage würde dann noch weiterkommen? Also jetzt haben wir, sagen wir mal, wir haben davor gelesen, was wäre auch gut, dann... Bitte? Zum Beispiel. Also sag mal, jetzt lesen wir davor und wir bekommen so einen Eindruck. Was geschah davor? Wäre auch gut, was zu lesen dann auch? Wenn man schon davor liest? Danach auch, okay. Vorher lesen, nachlesen. Und ich glaube mir, wenn ihr das anfängt, jetzt auf einmal den Text vorher und nachher zu lesen, dann sprengt es eure 50 Beobachtungen noch. Weil das ist, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, ich habe doch alles entdeckt. Und dann, ja, aber schauen wir mal, was vorher und nachher steht. Und dann, oh, dann öffnet sich ja jetzt, da habe ich ja noch viel mehr Text, um mich beobachten zu machen. Aber wenn ich das gemacht habe, welche Frage, nehmen wir mal, jetzt habe ich rausgefunden oder gelesen, oh, das geschieht dann und das geschieht dann. Also vorher und nachher. Welche Frage in Bezug auf Zeitpunkt?
Warum macht er das, was er tut, da dazwischen?
Okay.
Das ist überhaupt chronologisch.
Ja. Das nehmen wir mal, dann wissen wir vielleicht noch nicht, aber wir ahnen vielleicht, oder wir wissen es. Und nehmen wir mal an, wir wissen es, weil wir so gute... Okay, aber wenn Matthäus gar nicht chronologisch schreibt, was hat das mit diesem Wann zu tun? Ist es entscheidend, relevant, den Zeitpunkt hier zu haben, oder was ist mit diesem Berg? Was geschah vorher? Geschah es wirklich vorher? Das sind die Fragen, die Beobachtungen, die ich mache. Und Matthäus schreibt gar nicht chronologisch. Warum? Warum schreibt Matthäus und bringt Matthäus das hinein? Würde ich die parallele Stelle lesen, würde ich merken, das ist ja gar nicht in dieser Zeitreihenfolge geschehen. Lukas schreibt es in einer anderen Reihenfolge. Ja, warum das denn? Und dann ist man schon... wie heißt es, zitieren, ja, und entdecken und man merkt, oh, da gibt es ja eine Menge zu entdecken. Dazu noch mehr. Dann, wir haben über wer, wann, was geschieht da eigentlich? Einfach mal wahrnehmen, einfach mal die Dinge, einfach sagen, jetzt nicht interpretieren, einfach sagen, was geschieht da? Punkt, dass man einfach den Text wahrnimmt. Wir haben schon 2, 3 solche Statements gehabt. Jesus sieht die Volksmenge. Ein Schriftgelehrter kommt. Kommt er allein? Es kommt noch einer. Also wir nehmen erst mindestens, wir lesen 2 Jünger oder zwei kommen zu Jesus. Einfach so. Was machen die? Die stellen ihm Fragen. Was macht Jesus? Er antwortet ihnen. Ja. Dann kommt, wie macht er das? In Gleichnissen. Menschenskind, warum macht er das so kompliziert, gell? Wieso antwortet er in Gleichnissen? Wieso sagt er nicht, okay, lass uns gehen. Gut. Spitze, freut mich, dass du dich auch für mich entschieden hast. Warum macht er so komisch, warum gibt er so komische Antworten? Nee, nicht damit. Damit ist noch nicht. Ja. Das ist einfach, ich schreibe es mir auf. Und jetzt, bevor ich weiter darüber nachdenke, es kann sehr gut sein, dass während diesem Beobachten sofort ja uns Dinge dann so klick, weil wir die Dinge wahrnehmen, auf einmal kommen Erklärungen. Oh, er macht es ja aus dem und dem Grund vielleicht. Das muss ich ja nicht mehr überprüfen, ob das wirklich so ist, ob meine Interpretation, die ich ja jetzt schon hier gemacht habe, ob sie richtig ist, weil dann, das ist dann später meine Aufgabe, es zu prüfen. Aber damit man diese Erkenntnis, die man hat, nicht vergisst, dann nehmt ein Blatt Papier und macht euch eine Notiz. Das heißt, da habe ich was entdeckt. Das mache ich, wenn ich lese, wenn ich mich vorbereite, ich habe dann ein Blatt Papier und wenn mir ein Gedanke kommt, den ich gar nicht so schlecht finde, dann schreibe ich mir auf, damit ich es nicht vergesse. Und später gucke ich mir das Blatt Papier an und schaue, was ist mir alles nochmal beim Beobachten, beim Lesen, welche Gedanken kamen mir? Und manchmal, ich habe mir das angewöhnt, weil ich später mich geärgert habe, weil ich wusste, ich hatte so einen guten Gedanken, aber ich weiß nicht mal welchen. Ich denke, was war das? Da habe ich irgendwas gesehen. Was war das? Und dann gucke ich nochmal nach, okay, das war das, was ich gesehen habe. Also, wir schauen uns, was geschieht da noch? Jesus sieht etwas, Jesus befiehlt, haben wir gehabt. Wen befiehlt Jesus? Okay, das ist davor, gell? Da kommt, Jesus heilt, Jesus befiehlt, was geschieht noch?
Er stillt den Sturm.
Er schläft. Er steht auf. Er befiehlt. So, und in dem Moment, wo du das dir sagst, was passiert in deinem Kopf? Er befiehlt. Ihr seid so verzückt. Weil wir das schon mal gelesen haben und wahrscheinlich, weil du es schon mal aufgeschrieben hast, ich hoffe, dann passiert, dann denkt, oh, da befiehlt ja wieder, oder? Weil er hat ja schon mal jemandem was befohlen. Oder nicht? Okay, der Begriff Befehl kommt wie oft vor? Und dann gucke ich mal, wie oft kommt eigentlich Befehl vor? Und ich mache meine Beobachtung. Oh, also mindestens zweimal sehe ich, er befiehlt. Er befiehlt wem? Menschen oder Jüngern. Und er befiehlt? Schöpfung. Oder Natur oder Wellen oder Wind. Wenn ich ganz genau bin, genau beobachte, Wellen und Wind. Schreibe ich mir auf. Allein das, allein diese Entdeckung, Freunde, ist schon gewaltig, oder? Nach dieser Beobachtung, Jesus befiehlt den, er befiehlt den Menschen, er befiehlt den der Schöpfung. Halt dich fest, das ist nicht unwichtig. Das sind solche Beobachtungen, die helfen nachher, um den Text zu verstehen, was da eigentlich ist. Denn am Ende müssen wir sagen, müssen wir gleich einen ersten Versuch sagen, um was geht es eigentlich? Nach diesen Beobachtungen, was würdet ihr sagen, um was geht es eigentlich in diesem Text? Um da diese Entscheidung zu treffen, die ergibt sich aus der Summe all dieser einfach der ersten Beobachtungen. Okay, was macht er noch? Er befiehlt, er schläft, er fordert auf, ihm nachzufolgen. Er redet in Gleichnissen, er lehrt.
Weil dieses, die Aufforderung, folge mir nach, das ist auch nicht so, ja, möchtest du vielleicht mit mir mitgehen, sondern folge mir nach.
Das ist ein Befehl, genau.
Er ermahnt.
Was machen die anderen Personen so rum?
Sie
sind entsetzt. Wundern. Angst? Wer ist verwundert? Wer hat Angst? Jünger? Alles Beobachtungen. Indem man einfach sich zwingt, nochmal hinzuschauen und nochmal ein paar Fragen zu stellen. Luther hat gesagt, die Bibel ist wie eine Blume. Je öfterst du an ihr reibst, umso herrlicher wird sie duften. Ja? So wie eine Blüte. Kennt ihr das? Ja, und da kommen die Aromen hoch und diese duften. Und genauso, wenn du es einmal gelesen hast, denke ich, ich habe es verstanden, dann wird es nicht duften. Und es sind Werkzeuge, aber je öfter du den Text nimmst und ihn nimmst und knetest und nochmal anschaust, umso mehr reibst du im Prinzip. Und je öfter du das machst, umso mehr Duft kommt raus. Und das heißt, versucht immer, nochmal eine Frage an den Text zu stellen, nochmal eine Frage und noch eine. Was könnte ich noch fragen? Was könnte mir der Text noch verraten? Und ich stelle die Frage und gucke nochmal hinein und ich lese ihn komplett nochmal durch. Jetzt wisst ihr, warum ich dann immer so langsam mache, erstmal Wort für Wort, Vers für Vers, weil wenn ich dann einen ganzen Abschnitt, dann gibt es viel. So, aber stellt man Fragen, auf einmal beginnt man Dinge zu entdecken. Achtet auf Wortwiederholungen beim Beobachten. Denn wenn sich etwas wiederholt, dann scheint es nicht unwichtig zu sein. Wiederholungen in Form von Worten, in Wiederholungen in Form von Sätzen, in Wiederholungen in Form von Themen. Das heißt, selbst wenn es nicht den gleichen Begriff damit gebraucht wird, aber finden sich ähnliche Gedankengänge, ähnliche Verhaltungsmuster, ähnliche Vorgänge. Was wiederholt sich in dem Text? Wiederholungen sind so entscheidend. Zum Beispiel ganze Briefe kann man gliedern, kann man verstehen, entdecken, begreifen, wegen den Wiederholungen. Nur als Beispiel, ein, zwei Briefe. Was glaubt ihr, was taucht permanent im Römerbrief auf? Was wiederholt sich da permanent? Ja, das ist natürlich voll gut. Die. Ja? So Begriffe, genau. Das sei ferne. Okay? Das ist so bekannt, gerade bei Luther, das sei ferne. Oder auf keinen Fall. In anderen, oder das ist unmöglich. So. Das taucht im Römerbrief immer und immer und immer wieder auf. Und man kann den Römerbrief verstehen, um was es geht, wenn man dieses das sei ferne nimmt und sagt, was will Paulus eigentlich zeigen? Und Paulus will sagen, was sei alles ferne? Und geht man durch den Römerbrief und wenn man ihn durchliest, das taucht doch immer und immer und immer und immer wieder auf. Und so kann man den Römerbrief gliedern. Oder in dem Johannesevangelium. Was glaubt ihr, welches Wort taucht da immer wieder auf? Natürlich fies, wenn ich das so frage. Deswegen. Zeichen und Zeugen. Was glaubt ihr, wie viele Zeichen kommen Johannes Evangelium? Wie viel? Ratet mal, frei heraus. 7. Ja, 7 Zeichen. Wie viele Ich-Bin-Worte kommen dann? 7. So, Johannes baut sein Evangelium auf, indem er 7-mal sagt, das ist das Zeichen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der Schöpfer, und dann zeigt er an 7 Zeichen, er ist es, das erste Zeichen, was er tat, Wasser zu Wein und so weiter, und dann sagt er, ich bin, Ego Eimi, wisst ihr, wer ich bin? Ich bin das Licht. Und wenn er das Licht sagt, ich bin das Licht, was glaubt ihr, welches Zeichen hat er vorher getan? Blinde sehen. Wenn er sagt, ich bin das Brot, welches Zeichen hat er vorher getan? Wenn er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, welches Zeichen hat er vorher getan? Auferweckten Lazarus. Johannes Evangelium ist aufgebaut, indem er diese Dinge aufzeigt. So, das Hohelied der Liebe. Ein wunderschönes. Weg nicht zu früh die Liebe, bevor ihr sie selber gefällt. Wiederholt sich und gliedert den ganzen Text zwischen verliebt, verlobt, verheiratet. So, das ist die Gliederung des Textes, anhand dieser Wiederholungen. Wiederholungen sind entscheidend und achtet auf die, guckt genau hin und markiert sie. Ich bemühe mich wenigstens innerhalb des Briefes oder des Abschnittes. Ich nehme mir eine Farbe, ich mache gleich Pause, ich nehme mir eine Farbe und markiere die Dinge, also die Wiederholung mit der gleichen Farbe, damit ich visuell einfach auch schon sehe, oh, das ist jetzt hier das Gleiche. Das sind ja der gleiche Text, zum Beispiel, ich nehme Matthäus Evangelium und sage, und ich merke beim Lesen, habe ich gemerkt, da taucht permanent, damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, die Formulierung, die Erfüllung der Schrift. Und da bin ich hin und habe mir alles, weil ich das so toll finde, rosa gemacht. Ja? Ich dachte, okay, welche Farbe liegt gerade? Ah, rosa passt jetzt dafür. Und mal das alles, die Formulierung, diese rosa, wo es heißt, damit erfüllt werde. Und sofort auf den ersten Blick sehe ich, oh, das ist aber ganz schön viel. So, um was geht es denn, Matthäus? Oh, damit erfüllt würde. Beobachten, schaut auf Wortwiederholungen, die sind nicht unwichtig. Versucht, Schlüsselwörter rauszufinden. Welche Schlüsselwörter könnten bei uns sein? Oder vielleicht gucken wir erstmal mal, also was wiederholt sich? Machen wir kurz das. Was wiederholt sich bei uns im Text? Gut. Jesus sprechen, Jesus. Seine Lehre. Okay. So. Merke ich mir. Ich schreibe mir hin, schaut mal, Kapitel 8, Vers 19. Und der Schriftgelehrte kam heran und sprach zu mir, Lehrer, ich will dir nachfolgen. Im gleichen Kapitel, jetzt lasse ich mir im Kapitel, Vers 22. Jesus aber spricht zu ihm, folge mir. Vers 23. Und als er in das Boot gestiegen war, folgten ihm. So, was verbindet alle diese drei?
Sie folgen ihm oder wollen ihm folgen.
Was ist das verbindende Thema?
Nachfolge.
Nachfolge. So, ich merke, alle drei, bei allen drei geht es um Nachfolge. Warum bringt Matthäus 3? Gell? Warum, für was stehen die? Das sind die Fragen, die sich dann beantworten. Warum bringt er diesen Typ, diesen Typ, diesen Typ? Was sind das für Nachfolgetypen hier, die wir hier haben? Was wird uns anhand von diesen drei über Nachfolge gesagt? So, als Beispiel, achtet auf Wiederholungen. Dann, welche Schlüsselwörter könnten eben in diesem Abschnitt? Das wäre eben... Genau. Ganz genau. Das sind solche Dinge. Gucken wir nochmal hinein, was könnten auch noch für wichtige Wörter sein, wo man sagt, die könnten eine Rolle spielen. Entschuldigung, wenn ich euch was sage, dann Aufgabe gebe und dann wieder unterbreche, aber Exegese oder an der Bibel arbeiten heißt permanent Entscheidungen treffen. Aber bereit sind sie permanent auch hinterfragen zu können und über Bord zu werfen. Das heißt, ich sage, okay, welche wichtigen Wörter sind das? Und ich schreibe mir sie raus und später merke ich, nee, das sind die richtigen Wörter. Okay, alles klar. Und das ist schon sehr, sehr viel. Da habe ich gelernt, nämlich dann auch zu prüfen. Welche wichtigen Wörter könnten hier sein in unserem Text? Nachfolge, das haben wir gemerkt, aufgrund allein von der Wiederholung.
Die Ansprachen, wie sie ansprechen, Herr oder Lehrer.
Okay, wie sprechen Sie ihn an?
Meister?
Sohn des Menschen. Sohn des Menschen. Oh. Selbstbetitelung. Wie bezeichnet sich Jesus, Sohn des Menschen? Was bedeutet das? Schreibe ich mir. Ist es wichtig, warum sagt Jesus hier Sohn des Menschen über sich? Warum sagt. Oder wie wird Jesus bezeichnet? Allein das bringt mich wieder auf eine neue Perspektive. Ich gucke den Text nochmal an. Ich gehe immer nochmal durch. Wie wird er bezeichnet? Wisst ihr, wie oft wir dann den Text gelesen haben, diese paar Verse? Wenn wir immer wieder, permanent, und später, wenn ihr darüber lehren und predigen müsst, müsst ihr nicht einmal lesen für euch. Ein bisschen früh mit Kaffee, gell? Ja. Nein, nicht für dich. Ich meine für die Kleine. So, irgendwann mal habt ihr den Text so oft, weil ihr so viel, einfach nur beim ersten und beim Beobachten so viele Fragen gestellt habt und nochmal angeschaut habt, ich muss noch anschauen. Ihr müsst den Text nicht auswendig lernen. Und wenn man sagt, kennst du das? Nee, und dann, wenn du ihn mal anfängst, das aufzusagen, wirst du merken, ich kann ihn mittlerweile, ja, weil ich ihn so oft gelesen habe. Versteht ihr das? Ich merke das, das sind so bestimmte Bibelstellen, die ich so oft lese, ich würde niemals sagen, okay, ich habe es denn auswendig gelernt, aber wenn ich anfange, dann kann ich das wiedergeben, weil der Text einfach so präsent ist. Könnte sein, dass Jünger hier wichtige Wörter sein könnten. Schon, gell? Denn Jünger hat was mit Nachfolge zu tun. In welchem Verhältnis steht das? Guckt man nochmal hin, das muss nicht immer nur Wiederholung, aber was könnten so Schlüsselwörter sein? Welche Wörter müsste man sich genauer anschauen und sagen, da muss ich genauer hinschauen, was bedeutet das?
Kleingläubige.
Was bedeutet Kleingläubige? Okay, welche Wörter noch?
Ich will.
Rette.
Bedrohte. Bedrohen. Nachfolge, folge mir. Befahl, gell? So, solche Dinge nimmt man und hebt man sie ein bisschen aus dem Text. Im Prinzip geht es um Folgendes. Ihr habt einen Text, nehmt mal an, und ihr geht hin und nehmen wir mal an, das ist jetzt mein Text. Und jedes Buch steht für ein Wort. Und ich gehe hin und nehme das erste. Okay, ist ein Artikel. Ja, erstmal mal noch nicht so wichtig. Okay, ist ein Artikel, der, die, das. Leg es wieder hin, nimm das nächste. Und dann ist schon Jesus halt ein bisschen größer. Dann denke ich, oh, okay, dann gucke ich es mir an. Das Wort, ich gucke mir das genauer an. Nachdem ich es angeschaut habe, habe mir ein paar Notizen gemacht, lege ich es wieder hin. Dann nehme ich das nächste Wort. Ist es interessant? Ist es wichtig? Hilft es mir? Was entdecke ich an diesem Wort? Das ist ein Befehl, das ist ein Imperativ. Okay, das ist auch nicht schlecht. Dann mache ich mir Notizen. Und dann gehe ich durch den Text und nehme jedes Wort mal in die Hand. Buchstäblich, jetzt, wie dieses Buch, ich nehme es mal in die Hand und schaue es mir mal an. Weil dann überfliege ich es nicht. Und dann merke ich aber irgendwann mal, hey, der Artikel ist ja gar nicht so unwichtig. Weil es ist, mit dem Artikel wird etwas dann bestimmt. Ist das maskulin oder ist das feminin? Ist das im Neutrum? Was ist das? Also, dann helfen wir. Und dann gehe ich wieder hin. Ich schaue mir meinen Text und im Prinzip nehme ich jedes Wort mal in die Hand und stell Fragen, guck es mir genau an, ich mache Beobachtungen. Viel Arbeit, gell? Viel Arbeit. Wisst ihr, warum ich das sage und warum das so wichtig ist? Weil wir haben hier kein Comic. Wir haben kein gutes Stück Literatur, irgendwas, ein Roman, wo letztendlich hauptsache die Pointe stimmt am Ende. Hauptsache am Ende siegt das Gute. Das ist Gottes Wort. Und es ist inspiriert bis ins letzte Jota. Und wenn es bis letzte Jota inspiriert ist, dann muss ich bis ins letzte Jota es ernst nehmen, oder? Wenn es von Gott. Wird Gott irgendwas Unwichtiges tun? Irgendwas sagen, ist nicht heilsrelevant. Was ich ja gerne sagen, das ist ein Bibeltext, ist nicht heilsrelevant. Gott wird sich doch keine Mühe machen, etwas uns zu geben, was er nicht für wichtig hält. Darum müssen wir das wichtig. Bis in die Zeitformen. Du hast es vorhin angesprochen. Mitten im Text heißt es zum Beispiel, sie sprachen und dann heißt und er spricht. Warum springt der Schreiber im Text von Vergangenheit in die Gegenwart, obwohl es ja schon längst passiert ist? Warum macht er das? Was bezweckt er damit? Also meine Aufmerksamkeit hat er schon mal, weil ich merke, das liest sich ja jetzt komisch. Jetzt bin ich auf einmal in einer anderen Zeitform.
Er spricht doch jetzt.
Ja, dann nun. Ja. Genau, warum macht er das? Und dann kommen wir eventuell bei der Auslegung dann vielleicht zum Schluss, ja, dann spricht das ja heute genauso. Ja, das heißt, und dann macht das mir, ja, was ist jetzt wichtig in diesem, was steht vor? Was wird hervorgehoben? Wie wird etwas hervorgehoben? Ein anderes Beispiel, Zeitform. Jesus sagt, ehe Abraham war, bin ich. Da ist eine Zeitform, die er nimmt und die drückt aus, Jesus ist Gott zum Beispiel. Oder eine andere Stelle, wo die sagen, ja, wie soll es sein mit den Toten auferstehen? Und dann sagt er, habt ihr nie die Bibel gelesen? Sagt er, wo steht was über die Totenauferstehung zu den Sadduzäern? Und Jesus sagt, habt ihr denn nicht gelesen? Ich bin der Gott Abraham, Isaac und Jakobs. Jesus sagt, es gibt eine Totenauferstehung, denn Gott sagt und zitiert die Schrift, ich bin der Gott Isaac, Abrahams und Jakobs. Das ist die Argumentation theologisch von Jesus, dass es eine Totenauferstehung gibt. Wie? Wer hat es gerade? Die sind ja gestorben eigentlich, aber was sagt er über sie? Bitte? Erstens, aber er macht das, er sagt ja, ich bin der Gott Abraham, Isaac und Jakob. Er sagt nicht was? Ich war. Das heißt, sie leben. Weil er ist ihr Gott, nicht ich war ihr Gott. Die waren dann war ich ihr Gott und ich werde dann sein, wenn sie wieder lebendig werden. Dann ich bin ihr Gott, sie existieren, sie sind da. Mose spricht mit Jesus, mit Elia auf dem Berg der Verklärung. Die sind nicht in einem Schwebezustand irgendwo. Aber versteht ihr, Jesus gebraucht die Zeitform, um ihnen zu sagen, die Schrift sagt, er argumentiert allein mit dieser Zeitform und sagt, er ist jetzt genauso, weil sie leben. So. Genau auf diese Dinge achten. Ich gebe euch 2, 3 Tipps einfach. Wir werden jetzt nicht alle da genau durchgehen, aber damit wir in die Pause kommen. Achtet auf besondere Ausdrücke, die euch fremd vorkommen, die vielleicht im Text komisch wirken, die man so nicht erwarten würde. Einfach auf die Art und Weise bestimmte Ausdrücke achten. Zum Beispiel Sohn des Menschen wäre so ein Ausdruck oder Kleingläubige wäre so ein Ausdruck. Achtet mal darauf. Dann schaut euch schwierige Sätze oder Wörter an. Also guckt mal, was ist schwer zu verstehen? Ja, so, was ist das für ein komischer Satz? Lasst die Toten ihre Toten begraben. Schaut mal auf solche schwierigen Sätze, auf schwierigen Wörter, wo ich sage, das müsste ich mir nochmal genau anschauen. Markiert alles, schreibt euch das auf, aber interpretiert, soweit es geht. Ich weiß das ist, aber soweit es geht. Zwingt euch immer wieder selbst. Das ist nicht schlimm, wenn man dann interpretiert, überhaupt nicht. Aber versucht mal einfach, sich zu zwingen. Nein, ich will einfach mal nur sehen. Ich einfach nur mal einfach anschauen. Das entspannt ja auch. Weil wenn man sofort beim Interpretieren zum Interpretieren geht, dann bleibt man bei dem und entdeckt die anderen Dinge nicht. Weil man sich schon so arg auf das eine einschießt. Dann guckt euch mal so kulturelle, geschichtliche Hinweise an. Gibt es Dinge, die kulturell, geschichtlich uns erwähnt werden, die mir helfen würden, den Text besser zu verstehen? So, die mir helfen würden, das in eine Zeit einzuordnen. Wann geschah das? Habe ich da Hinweise? Dann, grammatikalisch habe ich schon gesagt, guckt euch die Zeitform an, schaut, gibt es Worte, Befehle, gibt es Worte, die Verben, Tunwörter? Geht mal durch und schaut mal den Text an und schreibt mal die Tunwörter auf, also die Verben. Macht das mal ganz kurz. Einfach kurz überfliegen. Und allein heute haben wir schon ein paar Mal den Text gelesen. Die Verben. Einfach mal zack, Blatt Papier, welche Verben, Tunwörter tauchen auf. Schreibt sie untereinander und dann... Und jetzt schaut nach Verben, Tunwörter oder nach Imperativen, also wo etwas heißt, tut das. Okay? Einfach nur so kurz, das machen wir jetzt nicht alles ins Detail, aber was habt ihr da entdeckt? Was für Tunwörter, Verben haben wir und welche Imperative haben wir? Befehle. Begraben, hingehen. Welche Befehle gibt Jesus? Das andere Ufer zu fahren, was noch?
Nachfolgen,
was noch? Bitte?
Lassen,
was noch? Folgen, was noch? Immer und immer, immer wieder fragen, wieder durch den Text durchgehen. Und ich hoffe, ich belasse es da mal. Ich hoffe, dass das ist jetzt natürlich harte oder vielleicht auch trockene Arbeit. Ich fühle mich nicht, das ist Spaß pur, das ist Freude pur. Weil ich versteht ihr, was mein Anliegen ist? So oft wie es nur geht, durch den Text durchpflügen. Und aus verschiedenen Perspektiven, verschiedenen Fragen, verschiedenen Beobachten, schauen, wahrnehmen, anschauen, aufschreiben, notieren, markieren, anstreichen. Einfach den Text erstmal wahrnehmen. Und allein durch dieses Wahrnehmen, wisst ihr, da habt ihr schon genug sogar Stoff, um jetzt eine Bibelarbeit daraus zu machen. Aber dabei habt ihr noch gar nicht interpretiert. Da habt ihr euch gar nicht den Kontext angeschaut und all diese Dinge, die wir gleich nach der Pause machen werden. Okay? Habt ihr Fragen zum Beobachten? So, und deswegen nicht interpretieren, sondern beobachten. Weil bei dem Interpretieren kommt jetzt gleich Übersetzungsvergleich und diese Ding steht es wirklich da. Habe ich gute Beobachtung gemacht? Ist das überhaupt das Wort? In welcher Übersetzung lese ich gerade? Hoffnung für alle oder eine Elbefelder? Ja, steht das wirklich auch im Griechischen? Und dann habe ich eine Interlinear und dann gucke ich nach, steht das gleich, ist das wirklich das Wort und so. Das ist dann die nächste Stufe. Genau. Und allein das, merkt ihr, das macht man nicht geschwind so Samstagabend. Und dann geschwind Sonntag noch eine gute Botschaft der Gemeinde zu bringen, damit sie dann aber schön Nahrung bekommt. Nebenbei noch geschwind, nachdem man 12 Stunden, 13, 14 Stunden Tag hatte. Und noch Vater ist und was weiß ich. So, das braucht Zeit. Okay, wir machen Pause und dann gehen wir Schritt weiter.